Dieser Podcast wird präsentiert von Twernbold Reisen, Ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike.
Also wir verblöden nicht.
Nein.
Das ist die gute Nachricht, wir verblöden nicht.
Nein, wir verblöden nicht, aber wir sind doch blöd genug, um den gleichen Fehler immer wieder zu machen nach Jahrhunderten Geschichten, weil das hätte ja schon passieren müssen mit dem Buchdruck und dann mit der Schreibmaschine und dann mit dem Fernsehen und dann mit dem Radio und dann mit den Frauen, die dann an die Schule durften. Und mit allem hieß es immer, ja jetzt kommt die totale Verblödung. Ja. Okay. Und es war immer völlig falsch und es ist auch das mal wieder völlig falsch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von NZZ Weekend, dem wöchentlichen Podcast der NZZ am Sonntag. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredaktor der NZZ am Sonntag. Die künstliche Intelligenz bestimmt zunehmend den gesellschaftlichen Diskurs. Kein Tag vergeht, an dem nicht irgendjemand vor der drohenden Massenarbeitslosigkeit und den allmächtigen Chefs aus dem Silicon Valley warnt. Selbst der Papst predigt seit kurzem gegen die Menschenfeindlichkeit der neuen Technologie an. Robomobbing, die moderne Form des Maschinenstürmens, gilt in den USA bereits als neuer Trend. Doch manchen Experten sind diese Horrorszenarien viel zu hysterisch und pessimistisch. Sie betonen die Produktivitätsfortschritte und die Chancen, loben das Ende der Bullshit-Jobs. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er will ursprünglich Rockstar werden, trinkt am liebsten den von seiner Frau produzierten Wein, kritisiert die Schweiz für ihr digitales Mittelmaß, gerät während der Corona-Zeit unter Beschuss, forscht in den USA, wird von seinen Gegnern als aktivistische Diva bezeichnet, beschuldigt Politiker gerne der Erbsenzählerei und glaubt nicht, dass der Mensch die Kontrolle über die künstliche Intelligenz verliert. Marcel Salaté ist seit 2015 Professor an der EPFL in Lausanne und leitet dort unter anderem als Co-Direktor das Zentrum für künstliche Intelligenz. Schön, dass Sie heute bei mir sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Salaté, bevor wir uns gleich mit den Chancen und Gefahren der KI befassen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, interessiert mich mal Ihre Vergangenheit. Gibt es noch mal ein Revival Ihrer Rockband Phoebus, in der Sie mal gespielt haben?
Das glaube ich nicht, nein. Ich finde so alternde Rockbands immer etwas bemühend. Also ich werde mich da eher zurückhalten.
Also mit dem Rollator auf der Bühne, da werden man Sie nicht sehen.
Nicht so mein Ding, nein.
Können Sie sich noch erinnern an Ihr letztes Konzert?
An mein letztes kann ich mich nicht wirklich erinnern. Ich kann mich nur einfach pointiert an einzelne schöne Konzerte erinnern.
Sie waren ja mal die Vorgruppe von Lenny Kravitz, war das der Höhepunkt?
Genau. Also ich meine, rein von der Ambiance und der Größe, ja, aber das war natürlich ein Höhepunkt. Aber ich sage immer, man spielt viel lieber in einem kleinen Club mit 100 Leuten wirklich quasi direkt im Gesicht, als in einem Hallenstadion, wo zwar 20.000 Leute sind, aber es ist so groß, dass man die Leute gar nicht sieht. Also das ist auch mit den Vorträgen heute so. Das sind zwar nicht 20.000 Leute, aber ich bin manchmal lieber in einem kleinen Raum mit 10 intensiven Zuhörern.
Wo es nicht ganz so anonym ist.
Genau.
Haben Sie denn Lenny Kravitz persönlich kennengelernt?
Ja, wir konnten kurz zusammen sprechen, ja.
Was hatten Sie für einen Eindruck von ihm?
Ja, ich meine, die Leute, die sind ja immer ganz nett und sind auch keine Diven und interessieren sich auch immer dafür. Und der Touralltag ist ja auch furchtbar langweilig. Also ich meine, man geht von Stadt zu Stadt, eben alles sieht etwas gleich aus, man hat gar keine Zeit. Und dann ist das Gespräch hinter der Bühne noch wahrscheinlich das Interessanteste, das denen passiert.
Haben Sie damals das typische Klischee eigentlich erfüllt, so eines Rockband-Keyboarders?
Was ist das Klischee?
Lange Haare, Drogenexzesse, Freestyle in der Partnerwahl.
Nein, nein und nein.
Das glaube ich Ihnen jetzt nicht. Die Band kündigte damals ihren Beitritt unter dem Namen Sala mit dem Prädikat X-Rated, also nicht jugendfrei an. Das wäre hier jetzt der Ort für ein spätes Geständnis.
Das stimmt, aber das auch halt da schon, the power of marketing.
Okay, also alles Lüge.
Nein, einfach alles gut verkauft.
Gut verkauft. Eigentlich ein Wunder, dass Sie eine akademische Karriere gemacht haben. Vom Biologiestudium haben Sie damals doch sicher gar nichts mitbekommen, oder?
Doch, doch. Also das war, da waren halt zwei Herzen in meiner Brust. Die musische, die künstlerische und dann die intellektuelle. Und das geht gut zusammen.
Wie viel haben Sie von dem Rock'n'Roll Spirit eigentlich ins gesetzte Dasein eines Universitätsprofessors gerettet?
Wahrscheinlich relativ wenig. Also Überschneidungen gibt es da nicht wahnsinnig viel, weil das eine ist sehr eben emotional, warm oder instinktiv und das andere ist halt sehr kühl, analytisch. Also das sind wirklich zwei Herzen.
Aber Sie stehen gerne auf Bühnen. Sie exponieren sich gerne, oder? Das ist die Parallele. Woher kommt der Drang ins Rampenlicht?
Kein Drang. Es ist einfach, ich teile irgendwie gerne, was ich mache und dann oft hin und wieder gibt es ein Interesse daran und dann sage ich einfach nicht nein, wieso auch.
Okay, also Sie waren nicht schon im Schultheater, die Rampensau?
Nein, das war ich nicht. aber nachher dann schon, ja.
Ich meine, die meisten Wissenschaftler wirken ja immer noch relativ nerdig und zurückhaltend, ganz im Gegenteil zu Ihnen. Geht es heute ohne Ego-Marketing nicht mehr?
Ich weiß nicht, ob es, also wissenschaftlich geht es natürlich sehr gut, aber man hat natürlich schon auch einen gewissen Auftrag, die Erkenntnisse, die auch durch öffentliche Gelder finanziert werden, in die Öffentlichkeit zu tragen. Das war in einer Pandemie oder einer Krisensituation sowieso. Heute finde ich es auch wieder sehr wichtig, weil die Leute einfach völlig verwirrt sind, weil unter anderem die Medien ihnen eine extrem schwarze Zukunft vormalen und da müssen wir ein bisschen Gegenstoß geben.
Ja genau, das wird ja sicher heute Ihr Punkt sein. Ich meine, Ego-Marketing hilft ja auch bei Mitteleinwerben für eine Universität oder bei Partnerschaften, Firmen, die aufmerksam werden.
Kann aber immer ein zweischneidiges Schwert sein. Also die Tatsache, dass man sich exponiert und dass man vielleicht auch den Namen zu einer gewissen Brand macht über die Zeit. Das kann natürlich helfen, aber man darf es auch nicht überspielen. Es muss schon irgendwo in Synchronisation sein mit dem, was man dann auch liefert. Sonst sind die Leute natürlich relativ schnell, wenden sich ab, verständlicherweise.
In der Corona-Zeit, Sie haben es schon erwähnt, haben Sie sich ein bisschen auch exponiert, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr, waren als Mitentwickler der Swiss-Covid-App das Gesicht der digitalen Pandemiebekämpfung, wurden dann gar als Diva beschimpft, als illoyal gegenüber den Behörden, weil ihnen alles zu langsam ging und sie dann ausgestiegen sind. Würden Sie heute alles wieder genauso machen?
Ich denke schon, ja. Im Großen und Ganzen. Also ich meine, natürlich kann man immer sagen, ja gut, da in dem Moment. Aber was bringt das auch? Also ich meine, man hat es damals getan mit dem besten Wissen und Gewissen. Und wenn ich jetzt zurückschaue, würde ich sagen, okay, das würde sich wahrscheinlich genau im selben Maße abspielen. Etwas, wenn ich heute
aber
zurückschaue...
Aber ein bisschen mehr Geduld hätten Sie vielleicht.
Nein.
Auch nicht.
Also nein, ich hätte weniger Geduld, das ist klar. Ich hätte mich da wahrscheinlich auch schon früher wieder aus der Diskussion rausziehen sollen, weil so ab Herbst 2020 wurde es ja wirklich nur noch wüst, die Meinungen waren gemacht, es ging gar nicht mehr darum, was man sagte, sondern nur noch, wer hat es gesagt. Und ja, das hätte ich vorher realisieren müssen, da habe ich sicher ein Lehrgeld bezahlt, aber heute ist mir das natürlich nützlich.
Ja, das ist richtig. Ich meine, Corona hat ja die Gesellschaft massiv verändert. Wie hat sie verändert aus Ihrer Sicht, wenn Sie im Rückblick das anschauen?
Ja, ich würde das nicht ganz unterschreiben. Ich habe das Gefühl, wir haben vielleicht eine Illusion aufgegeben, dass wir so ein einstimmiger Kuchen sind. Die alle anderen ringsherum streiten sich die ganze Zeit, aber wir, die Schweiz, heiliges Land. Und da sind halt diese Gräben, man sagt, aufgegangen, aber ich glaube, die waren schon immer da, die wurden dann einfach sichtbar.
Akzentuiert, also
wir haben vielleicht einfach so ein bisschen Reality-Check gehabt in dieser Zeit.
Aber hat Corona die Gesellschaft nicht nur gegenüber dem Staat, sondern auch gegenüber neuen Technologien und dem Fortschritt ein bisschen misstrauischer gemacht?
Glaube ich nicht. Ich glaube, das Misstrauen gegenüber neuer Technologie, das war schon immer da, wird auch immer da sein. Gegenüber dem Staat ist durchaus möglich, dass es da ein gewisses Manko jetzt gibt. Aber auch da, glaube ich, da war einfach viel schon vorher da und das wurde dann einfach sichtbar.
Ich meine, die EID, über die wir abgestimmt haben, das haben ja 50% abgelehnt. Das halbe Land will es nicht, oder? Das klingt nicht sehr fortschrittsfreundlich, oder?
Nein, das reflektiert halt auch die gesunde Skepsis gegenüber jeglicher staatlicher Macht und ich finde das hochsympathisch, muss ich sagen. Auch wenn ich natürlich dafür gestimmt habe, aber...
Das hätte mich jetzt erstaunt.
Nein, das hätte mich auch erstaunt, aber ich finde es immer wieder gut, dass es in der Schweiz diese Debatten gibt. Aber schauen Sie mal, wer diskutiert heute noch groß darüber? Praktisch niemand. Es ist einfach akzeptiert. Das ist unser System. Wir haben lange darum gekämpft und am Schluss hat man gesagt, okay, eine Mehrheit, eine kleine Mehrheit, aber eine Mehrheit ist dafür, wir akzeptieren das jetzt. Und in anderen Ländern wird das halt top-down verschrieben und dann wird es halt jahrzehntelang Missstimmung geben. Und ich finde diesen Ansatz eben sehr positiv.
Ich meine, für viele Leute ist ja auch die künstliche Intelligenz eine Art Pandemie, oder? Also sie nehmen sie sehr sorgenvoll wahr. Wieder sind sie ganz vorne auf der Bühne. Sie sind so ein bisschen der KI-Versteher der Schweiz. Haben dazu auch ein Buch geschrieben. Können Sie die Sorgen verstehen grundsätzlich?
Ja, ich glaube schon. Also ich meine, grundsätzlich ist diese neue Technologie da, sie ist sehr mächtig. Natürlich gibt es Fragen und dann eben das Ganze noch angefeuert medial, dann wird es natürlich schwierig und dass das etwas Sorgen auslösen kann, das kann jeder verstehen.
Also nach meinem letzten KI-Kurs kann ich es sehr gut verstehen, weil ich mich dann gefragt habe, okay, all die Angestellten im Marketing, im Backoffice, in der Informatik, in der Analyse können, glaube ich, nicht mehr gut schlafen.
Den würde ich empfehlen, sehr gut zu schlafen. Ich würde Ihnen einfach empfehlen, während der Nichtschlafenszeit sich intensiv mit dieser Technologie auseinanderzusetzen, das Potenzial zu sehen und dann auf der Überholspur an den anderen vorbei, weil das ist der Weg zum Erfolg.
Gut, das ist sehr optimistisch, aber bleiben wir nochmal bei denen, die Ängste haben. Die werden ja auch immer größer. In den USA attackieren die Menschen bereits Lieferroboter, KI-Projekte in den Firmen werden sabotiert, das Wort Robomobbing macht die Runde. Das erinnert schon alles so ein bisschen an die Maschinenstürmer während der Zeit der ersten industriellen Revolution. Aus Ihrer Sicht völlig irrational, aber es ist real.
Ja, nicht unbedingt irrational, aber das sind kleine Momente. Ich meine, das ist ja wie mit diesen Speakers an den Universitäten. Jetzt wurde mal jemand ausgebuht. Es gibt ja tausend von diesen Speeches, da wird niemand ausgebuht. Dann wird natürlich einer ausgebuht. Es stellt sich raus, dass er aus einem anderen Grund ausgebuht wurde, aber darüber wollen wir nicht sprechen. Das Narrativ ist einfach zu attraktiv und das wird jetzt irgendwie auf einem Teppich ausgerollt, als wäre da eine Welle von Anti-KI-Sentiment, dabei stimmt das gar nicht. Die haben natürlich Fragen. Die Studenten haben logischerweise auch Fragen, weil man immer wieder liest, dass jetzt das Ende sei der Jobs für die Jungen. Und wenn sie da im Publikum sitzen mit $200,000 Schulden für ihre schöne Universitätsausbildung, ja, das ist vielleicht nicht so spannend, aber im Großen und Ganzen sind das Einzelfälle. Die Jungen werden ja am meisten davon profitieren.
Gut, aber die Jungen sehen jetzt schon schwierige Jobchancen, sie werden teilweise nicht mehr eingestellt. Man sieht es auch schon, Abgänge von der ETH, die es teilweise schwerer haben. Die ETH selber hat auch schon eine Studie gemacht letzten Herbst, wo sie schon festgestellt haben, ja, KI hat erste Einflüsse, es gibt in gewissen Bereichen eine steigende Arbeitslosigkeit, also so ganz wegwischen kann man es nicht.
Das ist alles nicht kausal und die meisten Studien sind nicht wahnsinnig stark und sagen selber, wir haben nicht die Daten, dass das kausal ist. Und das sind übrigens so kleine Faktoren. Man muss vielleicht die Welt auch daran erinnern, dass die USA von einem Psychopathen regiert werden.
Die KI könnte es besser, würden Sie sagen.
Ja, das wäre wahrscheinlich nicht schwierig. Also das könnte wahrscheinlich auch ein Computer ohne KI besser. Aber es finden Kriege statt, es hat Krieg in Europa. Ich meine, oder die Covid-Geschichte ist zwar viral gesehen in einem großen Maß vorbei, aber natürlich die wirtschaftlichen Konsequenzen spüren wir immer noch, weil da wurden zu viel eingestellt oder im digitalen Bereich und da werden jetzt gewisse Kompetenzen abgebaut. Das sind alles Mega-Faktoren, die da reinspielen. Dass die KI jetzt schon eine Rolle haben soll, das finde ich ziemlich absurd. Und im Gegenteil werden ja auch überall sehr viele Leute eingestellt, dank KI.
Genau. Die berühmte Medienpanik, die Sie schon angesprochen haben. Es sind die Journalisten. Sie raten ja zu einer rationalen Zuversicht. Es sei ja nicht die erste technische Revolution. Es würden neue Jobs geschaffen. Damit sind Sie eine gute Gesellschaft mit vielen Politikern und Ökonomen. Man hofft einfach auf den Dampfmaschineneffekt, oder? Auf dem Weg zu mehr Wachstum und Jobs gibt es dann ein paar Transformationsopfer in der Statistik der Langzeitarbeitslosen. Aber sonst kommt alles gut. Was genau macht Sie so sicher, dass sich die Geschichte in diesem Bereich wiederholt?
Also ich glaube, niemand kann wirklich vollständig sicher sein. Aber wenn man die Geschichte anschaut von diesen technologischen Wellen, dann sieht man einfach Muster, die man auch gut versteht, die sich einfach immer wiederholen. Und ich sehe im Moment keinen Grund, wieso dass es diesmal anders sein soll. Weil die Leute sagen natürlich, ja, aber diesmal ist es mit der KI alles anders.
Aber die Anpassungsgeschwindigkeit ist ja viel größer, oder? Und
ja,
es ist viel breiter einsetzbar.
Sie ist nicht unbedingt wahnsinnig größer. Ich meine, wenn Sie sehen, was... Es stimmt natürlich, dass sich die Technologie extrem schnell entwickelt, aber die Art und Weise, wie sie sich in unseren Alltag integriert und in die Business-Abläufe, da sehen wir immer noch... alles immer noch relativ gemütlich. Ich meine, ChatGPT ist jetzt mittlerweile seit bald 4 Jahren da. Und ich meine, haben Sie von einer riesen Umwälzung gehört im Arbeitsmarkt? Also ich nicht. 4 Jahre.
Ja, nicht wegen ChatGPT, aber ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe kürzlich mit dem CEO einer großen Versicherung gesprochen. Man hat fusioniert mit einer anderen Versicherung und dann erzählt er mir, wie die Schadensabwicklung künftig läuft. Also da ist kein Mensch mehr beteiligt, oder? Die Schadensmeldung kommt vom Kunden rein, die KI prüft, was hat das, ist die richtig ausgefüllt, gibt es ins richtige Formular, wird das mit dem Vertrag abgeglichen und am Schluss spuckt die KI aus, wir zahlen so viel vom Schaden und das wird dem Kunden mitgeteilt und das Backoffice wird abgebaut in tausende Schritten Jobs. Also es ist nicht so, dass es keinen Effekt hat.
Nein, also die KI hat natürlich einen Effekt. Ich bin ja auch ein großer Freund der KI, genau aus dem Grund, weil sie eben so mächtig ist, aber die Effekte
auf die
Jobs...
Aber kurzfristig. Es hat
ja, natürlich, also jede Transformation gibt es natürlich Gewinner und Verlierer, aber ich meine, dasselbe...
Das sind Sie ja völlig gefühllos, merke ich gerade.
Nein, aber ich meine, wollen Sie Gefühle haben gegenüber einer Schreibmaschine oder gegenüber dem Laptop oder was weiß ich? Ich meine, da gehen halt auch hunderte neue Jobs hoch, die Jobs ändern sich auch... Die Chancen sind ja eigentlich fantastisch und wir sprechen einfach viel zu wenig darüber. Und das ist natürlich auch unsere Malaise, weil das, da hat es natürlich so auch etwas Neu-Europäisches, dass man einfach immer nur das Negative sieht. Und das hat natürlich dann auch wirtschaftliche Konsequenzen. Und dann ist man plötzlich halt im Hinterstand. Das war ja auch mit der Digitalisierung so. Dass man wahrscheinlich auch so argumentiert mit dem Internet, was braucht es jetzt und so weiter. 30 Jahre später sieht man, wir sind eine Kolonie von anderen Ländern, die das eben nicht gemacht hat. Also dieses Narrativ hat konkrete Konsequenzen und wir müssen es bekämpfen mit Fakten. Wir müssen es nicht mit einem anderen Narrativ oder einer anderen Vision bekämpfen, sondern mit den Fakten. Und die Fakten sind einfach so, dass wir heute noch praktisch keinen Einfluss von KI auf die Arbeitslosenzahlen sehen. Ich denke auch nicht, dass das passieren wird in der Zukunft. Aber
also
da
die
sind
FED,
wir natürlich
zum Beispiel
Zukunft.
Die amerikanische US-Nationalbank, spricht schon von Jobless Growth, oder? Also sie sieht schon...
FED kann okay, ich nicht glauben im Moment. Ich kann keiner amerikanischen Agentur im Moment wirklich mein Vertrauen schenken, weil da natürlich nichts mehr objektiv ist. Also sprechen wir über objektive Zahlen, und da muss man sagen, sieht man relativ wenig. Es wurden ja viele Studien eben schon gemacht, auch vom KOF. Und auch da ist einfach noch
sie
nicht wirklich...
Sie sind zu dünn.
Und was natürlich noch kommt, diese selben Studien, die zeigen ein geniales Bild für alle anderen Altersklassen. Darüber müssen wir auch mal sprechen, sonst heißt es ja immer, ja, die 50er werden ja hier rausgemobbt mit der neuen Technologie. Denen geht es ja blendend. Das Wachstum ist ja wahnsinnig. Damit will ich nicht sagen, es gibt keine über 50er, die nicht wahnsinnig Schwierigkeit haben. Aber wenn man das so trendmäßig anschaut, dann geht es im Moment eigentlich nur hoch.
Nur hoch. Bleiben wir bei den Fakten und bleiben wir bei einer weiteren Studie. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen. Wir gehen ja auf eine agentische Welt zu, haben Sie selber auch schon gesagt, in der die KI viele Aufgaben autonom übernehmen wird. Sie sind überzeugt, dass die Menschheit die Kontrolle nicht verloren hat und auch nicht verlieren wird. Jetzt rund 40 Forscher von amerikanischen Elite-Universitäten wie MIT, Harvard und Stanford würden Ihnen ja vehement widersprechen. Die haben vor ein paar wenigen Wochen ein Papier unter dem Titel «Agenten des Chaos» veröffentlicht. Das ist so ein bisschen die Schilderung des digitalen Albtraums. Die Agenten lassen sich manipulieren, sorgen für Kettenreaktionen, liefern falsche Erfolgsmeldungen, sabotieren und. Wo sehen Sie da die Kontrolle?
Also meine spontane Reaktion ist, dass diese Leute im falschen Metier sind. Das Metier hier wäre wirklich...
Also all diese Forscher sind aus Ihrer Sicht nicht ernst zu nehmen?
In diesem Punkt würde ich sagen, also ich müsste die Studie lesen, ich will hier nicht einen Rundumabschlag machen, aber...
Also die haben 2 Wochen lang haben die verschiedenen Agenten einfach laufen lassen, ja. Autonom. Die Agenten hatten auch alles Mögliche zur Verfügung, Proton-Mail etc. etc. Also konnten da autonom agieren und dann haben sie zusammengeschrieben, was diese Agenten produziert haben. Fehler, Compliance-Probleme, wurden gehackt etc.
Ja, ja. Also ich meine, Agenten machen nach wie vor Fehler. Man wird die weiterhin verbessern, aber man kann jetzt nicht hier so eine Studie nehmen und sagen, ja, schaut mal her, ergo geht die Welt den Bach herunter. Also ich meine, man hat das ja schon in den letzten Jahren gesehen. Man wollte ja KI-Forschung stoppen, als GPT-4 herauskam, ein Modell, das man heute ja gar nicht mehr benutzt, weil es so schlecht ist. Ich erinnere die Leute immer daran, GPT-2, das war ein dermaßen schlechtes Modell, oder das war noch vor ChatGPT, konnte kaum einen richtigen Satz zusammenschreiben, wurde ja nicht veröffentlicht von OpenAI, weil man Angst hatte, das sei zu gefährlich für die Menschheit. Also dieses Muster wiederholt sich immer wieder, es kommt eine Technologie, dann gibt es die Hysterie, dann gibt es Leute, die machen natürlich auch ein Business damit, dieses AI-Dooming, das ist auch gutes Business, also da kann man auch viele Bücher verkaufen.
Das ist
sicher
richtig.
Mehr als mit meinem, wo ich versuche, das einfach neutral zu erklären.
Gut, wenn das war jetzt ein kleiner Werbespot für
Wenn ich ein Buch.
Buch
geschrieben hätte und sage, das Ende ist nah, ich glaube, das wäre noch besser gelaufen. Aber das, auf das, ja, ich kann nicht was das sagen, was ich nicht glaube.
Das glaube ich auch. Also das neueste Schaufenster im Orwell Füssli am Bellevue hat ein großes Schaufenster mit Dystopien, oder? Ausgestellt. Ich glaube, okay. Das läuft sehr gut. Aber nochmal zurück auf diese Studie von MIT und Co. Die sind eigentlich nicht auf dem Trip, AI zu verdammen. Die haben einfach dargestellt, was alles Schlimmes passiert und dann so Empfehlungen herausgegeben. Er hat gesagt, schaut, ihr müsst unbedingt das und das beachten. Naiv ranzugehen an das Thema endet eben in diesem Albtraum. Man muss halt gewisse, also das ist ja schon so.
Das ist legitim. Also da habe ich auch wirklich nichts dagegen. Ich meine eben, das ist eine sehr mächtige Technologie, die kann natürlich auch falsch gehen. Das darf man nicht ausblenden. Aber man darf einfach nicht in diese Hysterie fallen. Und vor allem, das machen halt viele Technologen, die ja genauso wie Sie und genauso wie ich eigentlich keine Ahnung haben, was passieren wird in 5 Jahren. Vor allem nicht
ökonomisch. Okay, jetzt dachte ich, Sie haben wenigstens eine Ahnung.
und die machen dann halt diese Voraussagen, so wie berühmterweise Geoffrey Hinton oder einer der wirklich Erfinder dieser modernen KI, der hat 2016, das Video auf YouTube ist wirklich sehr lustig, an einer Konferenz wirklich groß gesagt, man soll jetzt einfach aufhören, diese Radiologen auszubilden, weil die Technologie kann das in 5 Jahren besser. Und ja, er hat recht in der Technologie, das ist ja auch sein Spezialgebiet, es war besser in 5 Jahren, aber die Konsequenz heute ist, es braucht mehr Radiologen denn je. Es ist eine der meistgesuchtesten Fachkräfte in den USA, das Durchschnittssalär über 500.000, also denen geht es blendend. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, diese Voraussagen zu machen von einer technischen Revolution, die Hunderttausende von Effekten hat, auf das passiert jetzt mit dem Job XYZ.
Aber es ist sicher die größte technische Revolution vielleicht in der Menschheitsgeschichte.
Ja, also das ist ein Standpunkt, auf den ich mich momentan stelle. Man weiß natürlich nicht, was noch kommen wird, aber ich denke, diese kognitive Revolution ist natürlich schon wahnsinnig. Also das ist klar.
Ich meine, Sie reden immer von Medienpanik, Sie reden von AI-Dooming etc. Wie ist das in Ihrem privaten Umfeld, bei Ihren Freunden, bei Ihrer Familie? Wie nehmen die das wahr? Sind die alle so positiv oder sagen die, hey Marcel, jetzt komm mal runter, das ist doch ziemlich gefährlich?
Ja, nein, ich glaube, die sind alle... Ich glaube, ich meine, wenn wir Diskussionen haben, dann haben wir, es ist ja nicht so, dass der eine sagt, es geht alles den Bach runter und ich sage, es wird alles goldig sein, sondern wir diskutieren einzelne Themen, man diskutiert so ein bisschen Pros, ein bisschen Cons und am Schluss merkt man, okay, die Welt wird morgen genau noch so stehen und es gibt gewisse Dinge, auf die wir aufpassen müssen, aber ich denke, viele in meinem Umfeld sehen schon vor allem die Chancen. Ob ich so mein Umfeld zusammengebaut habe oder ob das wirklich einfach so natürlicherweise...
Die Wahrscheinlichkeit ist
das
groß,
ist die andere Frage.
Dass Ihr Umfeld ein bisschen biased ist. Ich nehme an, Ihre Frau schaut sich die Entwicklung ganz entspannt an, weil sie ist Winzerin, produziert Wein, ziemlich was Analoges. Ich glaube, sie lehnt sich da zurück, oder?
Ja, sie lehnt sich da zurück, aber sie benutzt es sehr aktiv und das hilft dann, diese Tools, die helfen dann auch irgendwie, wenn man halt eine Webseite bauen muss oder sich ein bisschen Gedanken macht über Marketing oder wie entwickelt sich der Weinmarkt. Ist ja alles genial. Und das sehen wir auch immer wieder. Das haben wir zum Beispiel auch gesehen. Wir haben so ein Citizen Assembly gemacht an der EPFL mit 40 Bürgerinnen und Bürgern aus der Romandie, 4 Tage lang. oder? Und wenn man mit denen spricht und wenn man die befragt, wie denkt ihr über KI, dann sind natürlich immer diese Sorgen, diese latenten Sorgen da. Aber wenn man fragt, wer benutzt KI und wie findet ihr das, dann gehen eigentlich alle Hände hoch und alle haben die Stories, wie genial das ihnen geholfen hat.
Ja, convenience beats all.
Eben, und das ist ja eigentlich das Lustige, dass eigentlich der große Teil der Bevölkerung benutzt diese Tools und benutzt sie auch gern, ist aber gleichzeitig natürlich irgendwo in dieser Situation, was wird das mit uns machen? Also das finde ich völlig legitim. Aber eben, dass man dann sofort ins Doom-Narrativ reingeht und sagt, ergo ist das Ende der Gesellschaft, das Ende der Jobs, das finde ich absurd.
Gibt es eigentlich in der Branche von Ihrer Frau schon den KI-gesteuerten Weinleseroboter oder ist das noch zu weit weg?
Es gibt Leute, die daran arbeiten und die haben natürlich eine Riesenfreude, weil die sagen, schau mal heute mit diesen ganzen Pilzen und diesen ganzen Geschichten auf einem Feld, ja, da kommen ja dann effektiv die Helikopter und die sprayen dann diese Reben wie blöd, das will ja niemand. Ein kleiner Roboter mit Vision, also mit Sichtkompetenz, der könnte dann durch dieses Feld gehen und hier will ich sagen, hier muss ich schon mal ein Blatt abschneiden und hier muss ich was anderes tun. Diesen Job will ja dann auch niemand mehr und wir können dann massiv auch die ganzen Gifte, die normalerweise benutzt werden, effektiv reduzieren. Also auch da eigentlich gibt es ja nur positive Effekte.
Also Sie und Ihre Kinder werden dann nicht mehr als Erntehelfer eingesetzt?
Wir machen das heute noch, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, das hat ja dann eben, das ist dann mehr so noch ein bisschen Vibe. Es ist schön,
bisschen
man ist
Folklore.
Mit der Familie, genau, ein bisschen Folklore, man ist zusammen, aber wirklich effizient ist es natürlich nicht. Aber heute machen wir es noch, weil es ist die Art und Weise, wie man die Trauben am saubersten und in der besten Qualität noch von der Pflanze kriegt.
Und gutes Teambuilding für die Familie, oder?
Das auch. Wobei, ja, auch ein Stressfaktor, weil die Kids, die hängen dann natürlich rum und machen nichts. Und ja, das ist dann immer so die Spannung. Aber am Schluss ist alles immer gut.
Empfiehlt eigentlich die von Ihnen initiierte Ernährungs-App MyFoodRepo das Trinken von Wein?
Nein, das wird sie nicht tun, weil sie macht generell sehr wenig Empfehlungen und die Empfehlungen, die sie macht, die sind natürlich dann schon eher in Richtung ja, mehr Gemüse, mehr Früchte und so weiter.
Also Sie schädigen heimlich das Geschäft Ihrer Frau?
Nein, weil sie empfiehlt ja auch nicht gegen Wein. Zumindest wurde sie nicht so programmiert. Aber ja, wenn sie das macht, dann ist es mir das ehrlich gesagt auch egal. Man darf durchaus weniger Wein trinken, wenn man das will, einen einfach hochqualitativeren. Und das ist ja auch das Business meiner Frau. Also ich glaube, das mache ich mir keine Sorgen.
Gut, bin gespannt auf die Diskussion zu Hause. Wo spielt denn KI in Ihrem Familienalltag bereits eine Hauptrolle? Also in Ihrem Familienalltag? Wo kann man das beobachten, wo Sie sagen würden, da hat es schon richtig einen Impact?
Familienalltag weniger. Ich merke schon, dass wir natürlich bei medizinischen Fragen sofort zur KI gehen. Also natürlich haben wir auch unsere Hausärzte und so, die nehmen wir schon auch ernst, aber wir gehen natürlich schon relativ schnell zur KI und sagen, schau mal hier diese Daten, hier die Bluttests, was meinst du? Und oder dieses Medikament, Pros, Cons, also da sind wir schon recht informiert.
Was glauben Sie, welche Ausbildung Ihre Kinder eines Tages brauchen, um auf dem Jobmarkt zu überleben? Werden Sie ihn auch zum Sanitärinstallateur, also zum Klempner raten, wie das jetzt ganz viele Experten tun?
Also ich würde das nicht raten, außer man will das. Wenn man das will, dann soll man das unbedingt tun. Und das ist auch der Ratschlag, den ich meinen Kindern gebe.
Ihre Kinder sind wie alt?
Die sind jetzt 13 und 16. Ich sage, ihr macht, was ihr wollt und was euch Spaß macht. Und wir haben ja auch in der Schweiz wirklich dieses Privileg, das zu tun. Weil ich zum Beispiel, ich konnte Biologie studieren, weil mich das interessiert hat. Es hat mir Spaß gemacht. Die Leute hätten mir natürlich sagen können, ja, sorry, Biologie, das ist ja völlig brotlos. Und ich habe wirklich noch alte Biologie, also ich bin nicht aufs Molekular gegangen, sondern wirklich Botanik und Zoologie, weil mich Pflanzen und Tiere interessiert haben. Und in der Schweiz kann man das machen, ohne dass man gleich mit 200'000 Schulden dasteht und sich nachher überlegen muss, was mache ich. Sondern man kann sich wirklich noch seinen Interessen hergeben und dann ist man, glaube ich, nachher ja irgendwie auch relaxter und kompetitiver, weil man wirklich das macht oder das gemacht hat, was man wirklich wollte. Und wir sehen das, ich sehe das in den USA immer wieder, dass die Jungen dann halt auch oft, wenn sie nicht das wirklich tun können, was sie eigentlich wollen, sondern halt dem Geld nachgehen müssen, dass ihnen das ein Leben lang irgendwie im Weg steht.
Und also
das,
sprich Folge der Leidenschaft und nicht irgendwas KI-kompatibles.
Genau, wieso? Weil heute ist etwas KI-kompatibel, ja gut, und in übermorgen? Jahren, genau. Also das kann man einfach nicht voraussagen. Aber was man voraussagen kann, ist, wenn man das machen kann, was man gerne macht, dann macht man es gut, man hat dann auch die nötige Motivation, man kann dann auch durchhalten, wenn es mal schwierig wird, und es wird immer schwierig. Und auch wenn man dann am Schluss was anderes macht, man hat zumindest die Ausbildung gemacht, die man genossen hat. Also ich würde das wirklich den Jungen heute empfehlen, vergesst KI, wenn es um die Entscheidung über eure Ausbildung geht. Macht das, was ihr wollt, wo ihr hingehen wollt. Und dann, wenn ihr das macht, dann fragt euch natürlich, ja, wie kann ich jetzt hier KI auch noch positiv benutzen für mich?
Wir sind gleich zurück.
Velo-Enthusiasten kommen bei Twernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, Top-Meetbikes und der Begleitbus von Twernbold sind immer dabei. Twernbold-Reisen, die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub.
Die KI wird ja das System Schule völlig auf den Kopf stellen, tut es heute teilweise schon. Auch hier gibt es wieder reichlich Horrorvisionen, zum Beispiel vom sogenannten Skill-Skip. Also man spart sich das Erlernen von Fähigkeiten, überlässt die Hausaufgaben dem Computer und verblödet langsam, wie manche Hirnforscher schon festgestellt haben wollen. Ich nehme an, Sie sehen das anders.
Ja, ich sehe das komischerweise anders. Also es ist ja so, dass...
Also wir verblöden nicht.
Nein.
Das ist die gute Nachricht, wir verblöden nicht.
Nein, wir verblöden nicht, aber wir sind doch blöd genug, um den gleichen Fehler immer wieder zu machen nach Jahrhunderten Geschichten, weil das hätte ja schon passieren müssen mit dem Buchdruck und dann mit der Schreibmaschine und dann mit dem Fernsehen und dann mit dem Radio und dann mit den Frauen, die dann an die Schule durften. Und mit allem hieß es immer, ja jetzt kommt die totale Verblödung. Ja. Okay. Und es war immer völlig falsch. Und es ist auch das mal wieder völlig falsch.
Und warum? Ich meine, die Schüler delegieren ja ganz, ganz aggressiv jetzt alles Mögliche an die KI. Die Lehrer drehen beinahe durch. Inzwischen gibt's diese lustigen Formulierungen von, ja, wir lösen mit KI die Aufgaben, die die Lehrerin mit KI entworfen hat.
Ja,
das klingt
genau.
Jetzt nicht nach einem total sophisticated Bildungssystem.
Nein, das ist effektiv so. Aber das ist ein Status jetzt, wo wir wirklich noch alle irgendwie rausfinden müssen, wie wir das eigentlich genau machen in der Bildung. Also ich erkläre das zumindest meinen Kindern und auch den Studenten, wobei die wissen das meistens schon, ist eigentlich immer so. Wenn ihr ins Gym geht, dann geht ihr auch nicht mit einer Maschine und hebt die Gewichte hoch. Weil ihr geht ja nicht ins Gym, weil die Gewichte gehebt werden müssen. Und das ist halt das Problem mit der Bildung. Die Leute gehen halt irgendwie in die Schule und dann auch an die Universität mit der Idee, dass das Ziel erreicht werden muss. Aber das tönt jetzt ein bisschen gar plump, aber effektiv ist es halt
der
so.
Der Weg ist das Ziel.
Vielen Dank. Oh, es ist der Prozess. Es ist das Mühsame oder das Struggle. Das bedeutet es zu lernen. Und wenn das natürlich die Kids an die KI geben, ja, dann bin ich einverstanden. Dann hat die KI effektiv einen schlechten Effekt, weil dann wirst du nicht lernen. Genauso wie wenn der Roboter die Gewichte hebt, kriegst du keine Muskeln.
Es gab ein wunderschönes Experiment in Deutschland vor ganz kurzem. Da haben sie eine KI so programmiert, dass wenn man dass die KI dir auf diesem Weg helfen will. Sie gibt nicht gleich Resultate, sie will dir helfen. Und hintenrum hat man beobachtet, was die Schüler eintippen. Mhm. Und das hat man dann anonymisiert veröffentlicht. Und da kam dann so die Sprüche, komm, ich hab keinen Bock, sag mir einfach das Resultat. Also das wirkte nicht so, dass sie da auf dem Weg begleitet werden wollen.
Und wir waren ja alle schon da, wer war schon nicht da? Aber man kann es eben auch umkehren und sagen, wer kann sich nicht erinnern an die Schule, an die Uni, an die Ausbildung, wo man da saß und sich gesagt hat, ich check's einfach nicht, ich komme einfach nicht raus und der Lehrer, die Lehrerin hatte auch keine Zeit, weil es waren noch 27 andere da und wir konnten auch gar nicht erklären, wieso wir es eigentlich nicht checken. Und da natürlich dann diese KI zu haben, die uns das erklären kann, das ist schon was Gewaltiges, weil das sieht man natürlich durch die Geschichte. diejenigen, die einen persönlichen Tutor hatten, denen geht es eigentlich immer blendend. Also nicht nur wegen dem Tutor, aber auch in der von der Ausbildung her. Und das war natürlich etwas, was einer ultrareichen kleinen Elite vorbehalten war. Und jetzt gehen wir halt wirklich eigentlich in ein Schema rein, in eine Zeit, wo wir sagen müssen, das könnte jetzt langsam möglich werden. Das ist natürlich nicht etwas, was die Lehrperson ersetzt, aber ich glaube, als Ausbildungsmöglichkeit kommt da was Großes, extrem Positives auf uns zu.
Also sprich, die ganz teuren Nachhilfestunden kann man sich vielleicht bald sparen, weil es KI fast gleich gut
wahrscheinlich. Und da gibt es ja auch diese Geschichte, es gibt so eine Firma in den USA namens Jag, CHEGG, die sind auch an der Börse kotiert. Die haben im Prinzip genau das gemacht, Nachhilfe. Und dann natürlich über Internet und dann eine Kommission genommen. Und ja, deren Börsenkurs ist um ungefähr 99% eingebrochen seit ChatGPT. Da würde ich Kausalität eingestehen.
Gut, immerhin. Haben Sie denn das Gefühl, das Schweizer Bildungssystem ist vorbereitet auf das Thema?
Kein Bildungssystem ist vorbereitet auf das Thema. Das Schweizer Bildungssystem wird es sehr gut überleben, dank wieder der klassischen schweizerischen Eigenschaft von Dezentralität, Pragmatismus und einfach sehr vielen Experimenten, wo die Schulen halt wirklich experimentieren können, ohne dass ihnen top-down von einem Bildungsministerium vorgeschrieben wird, was sie machen müssen. Und das wird auch hier in dieser Revolution wieder sehr gut funktionieren.
Fragen wir noch ein bisschen breiter. Ist die Schweizer Politik auf KI vorbereitet? Generell? Sie bezichtigen sie ja ein bisschen der Erbsenzählerei. Es kommt wieder dieses berühmte Bild von der Vision, die sie fordern. Wir wollen jetzt Helmut Schmidt nicht dazu zitieren.
Genau.
Ist die Politik soweit?
Die Politik ist, glaube ich, noch nicht so weit, aber das ist kein Vorwurf direkt an die Politik, weil sie natürlich auch die Bevölkerung reflektiert und das ist ja auch ihr Job. Und natürlich in der Tat in der Regel nicht zu schnell handeln sollte auch.
Nicht zu überstürzen.
Ne? Genau, nicht zu überstürzen, weil sonst eben einzelne Politiker können natürlich schon in anderen Ländern in eine Richtung schießen, aber es stellt sich ja dann oft heraus, dass eben diese Richtung die falsche war. Also auch da bin ich großer Fan vom Schweizer System, aber wir müssen natürlich schon sagen, gut, also 20 Jahre warten können wir schon auch nicht mit einer Technologie, die so schnell vorwärts geht. Ich sehe viel guten Willen im Moment, aber viele der Zeichen finde ich sehr, sehr unangenehm. Also dieser Unwille, jetzt in diese Infrastruktur zu investieren, dieser Unwille, mehr natürlich auch in den Innovationssektor zu investieren, da habe ich schon Mühe, ja.
Also konkret das Budget für ETH und EPFL ist einfach zu klein?
Ja, also das ist es natürlich.
Was sonst?
Also ja, was für eine Frage. Nein, ich meine, man sieht ja auch, wie viel Geld, also ich treffe niemanden, der sagt, ich möchte, der Franken, den ich in die EPFL oder in die ETH investiere, ist kein gutes Investment. Das sagt auch politisch niemand. Es geht nur darum, man sagt, aber wenn ich den bei dir investiere, dann habe ich ihn hier drüben nicht, oder? Das ist ja dieser Verteilungskampf. Und dieser Verteilungskampf ist auch gesund, aber eben, man hat jetzt irgendwie das Narrativ entwickelt, dass irgendwie diese Schuldenbremse 1291 erfunden wurde, dass das Teil unserer DNA ist. Nein, es ist nicht.
Aber es ist schlau. Gesunde Staatsfinanzen sind ziemlich
ja,
schlau.
Aber es ist,
wir gucken unsere Nachbarn
wie,
an.
Wie mit jeder Software, es ist einfach Version 1. Okay? Gute Idee, guter Anfang, jetzt sehen wir die ersten Probleme. Man kann nicht gut reagieren auf solche Umwälzungen und vor allem nicht, wenn man sagt, das ist jetzt unsere DNA, wir können es nicht ändern. Dass man da eine Debatte hat und sagt, okay, wie können wir eine Investition finanzieren? Wir können ja auch eine Investition in Tunnel und Straßen investieren. Ja, aber die Zukunft jetzt sind eben nicht nur Tunnel und Straßen im 21. Jahrhundert, ist es Infrastruktur für die Digitalisierung. Und wir können es uns schon leisten, es nicht zu tun, aber unsere Kinder werden dafür den Preis bezahlen.
Ja, ich meine, Schuldenbremse ist ein philosophisches Thema, weil natürlich diese Diskussion läuft oder so im Stil, ja, Schuldenbremse ist gut, aber für Zukunftsinvestitionen müsste man sie eigentlich lockern. Am Schluss ist natürlich alles eine Zukunftsinvestition, weil das politische Spektrum nur aus Interessengruppen besteht. Ich habe kürzlich ein Interview von Ihnen gehört, glaube ich, wo Sie der Schweiz als KI-Standort kürzlich die Note 4,5 gegeben haben. Das ist ja ziemlich niederschmetternd, weil andererseits geht die Schweiz ja als KI-Hub in Europa. Es gibt viele Statistiken, wo die Schweiz ganz gut wegkommt.
Europa hätte weniger als 4,5.
Ja, okay. Ich meine, viele große KI-Player aus den USA sind alle in Zürich. Ich glaube, sie sind alle hier. täuscht dann der Eindruck? Also, toll, wir haben alle tollen KI-Leute hier, aber Herr Salate sagt, 4,5 max, wenn ich großzügig bin.
Ja, ja, das ist natürlich auch ein bisschen der Bubble-Effekt, den Sie wahrscheinlich hier sehen. Natürlich ist der Ort sehr attraktiv als Standort, aber ich meine, diese Firmen, oder die sind ja schon lange da, lange vor ChatGPT, und die sind da aus guten Gründen. Es ist sicher steuerlich sehr attraktiv, es ist sehr schön, die Leute sind gut gebildet, man hat die guten Hochschulen, von denen man auch die Talente kriegt. All das ist ja sehr einfach. Und das müssen wir natürlich auch bewahren und ausbauen. Die Leute kommen nicht, diese Firmen kommen nicht hierhin, weil sie sagen, wow, die Schweiz und KI, das ist das, also die Jungs, die sind extrem weit voran. Das ist nicht der Grund. Und vielleicht wird es in der Tat mal so sein, dass sie sagen, ja gut, aber in der Schweiz können wir dann schon eher nicht mehr gehen, weil der Strom ist mittlerweile so teuer, oder die Computer sind einfach nicht da, oder die Leute gehen auf die Straße gegen KI. Das sind natürlich schon Dinge, über die wir uns Gedanken machen, weil
also wir machen uns was vor, wenn wir sagen, wir sind jetzt
der Super-KI-Hub. Wir machen uns im Moment, wir dürfen schon stolz darauf sein, dass diese Firmen im Moment da sind und sehr produktiv sind in KI. Aber man darf sich einfach nichts vormachen, dass diese Firmen hierher gekommen sind wegen der KI. Die sind schon, der Großteil ist schon lange hier, insbesondere Google. Und viele andere kommen dann natürlich, weil eben Google da ist. Und dann gibt es natürlich diese Ökosystemeffekte. Und das ist der Hauptgrund im Moment. Nicht, weil die Schweiz im Moment sehr stark ist in KI. Aber eben, es geht um Infrastruktur, es geht um Energie, es geht um Rechenzentren, es geht um Ausbildung, es geht um diese Dinge. Und da würde ich einfach bei den Noten im Moment relativ vorsichtig sein und eher so ein bisschen tiefer stapeln.
Ja, genau, weil alle zwar die Energie für die KI-Revolution wollen, aber keine höhere Staumauer, die das dann produzieren würde. Oder?
Zum Beispiel.
Also da sind wir dann so ein bisschen not in my backyard. Aber die Diskussion führt woanders hin. Ich meine, Sie sind ja der Daueroptimist, würde ich jetzt mal sagen. Das ist jetzt Ihre große Chance. Wo hat die Schweiz denn am meisten Potenzial in der KI? Sie haben mal erwähnt, Pharma, Medizin, Robotik. Also wo glauben Sie, wird es uns am meisten Schub verleihen?
Ja, ich glaube, insbesondere eben in der Anwendung. Also ich würde nicht jetzt hier oder die große KI-Modellentwicklung erwarten. Ich würde mich sehr freuen, wenn das geschehen würde. Man weiß es ja effektiv nie, dass es plötzlich irgendwo ein Spin-off gibt, irgendwo in Zürich oder in Lausanne, und das ist so quasi das neue OpenAI. Man darf ja träumen. Aber ich glaube, der realistischere Ansatz ist, die Schweiz ist ja selten Nummer eins, aber sehr oft Nummer zwei, aber dann richtig gut. Und insbesondere in den Anwendungen, also wenn man denkt, oder was die Schweiz hier wirtschaftlich eigentlich groß macht, also Pharma natürlich insbesondere wahrscheinlich Nummer eins, oder? Und das ist natürlich eine Anwendung, und KI ist da prädestiniert. Also wenig Felder werden wahrscheinlich so schnell positiv von KI umgewälzt wie die Pharmabranche. Und da haben wir natürlich eine Riesenchance, natürlich auch eine Gefahr, aber die Pharmafirmen, die gehen da vorwärts, so wie ich das sehe. Robotik sicher auch etwas, wo man stark ist. Das ganze Feinmechanik-Know-how, das man in der Schweiz hat, auch im Juraflügel.
Ich meine, auf Instagram wird man geflutet mit Robo-Videos, oder?
Genau.
Die können angeblich schon alles. Also die Realität ist ja nicht ganz so einfach.
Nein. Aber trotzdem, die Umsetzung, die qualitative Umsetzung nachher von der KI in einem einzelnen Sektor, ich glaube, da wird die Schweiz blendend sein. Da bin ich schon recht optimistisch. Ja.
Sie haben vorher Ihre Träume angesprochen. Der Schweizer Supercomputer Alps in Lugano gilt ja so als wegweisend, oder? Also man rechtzeitig eingestiegen, hat rechtzeitig die Chips bestellt. Das Sprachmodell Apertus von ETH und EPFL bekommt hingegen nicht die besten Noten, wird zumindest kommerziell so gut wie gar nicht genutzt. Ist das Projekt eine Fehlentwicklung oder wird es vom breiten Publikum falsch verstanden?
Ja, ich glaube, es wird falsch verstanden, weil es auch nicht ganz einfach ist zu verstehen, und wir haben auch noch eine große Aufgabe in Sachen Kommunikation. Die Idee war nie, dass Apertus irgendwie mit ChatGPT konkurrieren könnte oder sollte. Erstens mal ist das nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist nicht, Produkte zu bauen, die mit der Wirtschaft konkurrieren. Zweitens fehlen uns da die Faktoren rund um Faktor 100 bis 1000.
Also aber die Idee war schon, dass Schweizer Unternehmen das auch nutzen.
Die Idee war, dass man etwas macht, was vollständig transparent ist. Also nicht nur das Resultat mit diesen Parametern, dass die offen sind, wie zum Beispiel bei den chinesischen Modellen, sondern der ganze Prozess. Und natürlich auch legal im gesetzlichen Rahmen. Und dass die Leute das dann einsetzen können, zuerst natürlich an gewissen Edge-Cases, wo sie sagen, das ist wirklich nicht wichtig, dass das Ding ein IQ von 200 hat, sondern es geht einfach darum, den Satz in die Hälfte zu schneiden oder irgendwas. Und da sehen wir schon, dass es immer wie mehr eingesetzt wird. Aber es stimmt, da müssen wir natürlich noch viel Arbeit leisten, dass das dann auch wirklich kompetitiv genug ist. Aber ich würde trotzdem sagen, mein Hauptziel mit Apertus, ich habe selber eigentlich, oder bin ja nicht in der Entwicklung beteiligt, aber wo ich den großen Benefit sehe, ist, wir haben es hier mit einer Technologie zu tun und Sie haben es gesagt, das ist die wichtigste Technologieentwicklung wahrscheinlich der Menschheit, sicher in unserem Leben. Wir verstehen nicht wirklich, wie diese Modelle funktionieren, muss man heute sagen. Wir züchten sie eigentlich mehr, als dass wir sie wirklich bauen von Grund auf.
Also haben wir doch keine Kontrolle.
Das heißt nicht, dass wir keine Kontrolle haben.
Wenn wir sie nicht verstehen.
Ja, nur weil man etwas versteht, heißt das auch nicht, dass man Kontrolle hat und umgekehrt. Aber wir verstehen diese Dinge nicht und es gibt eigentlich kein Modell, das man jetzt als Forschungsobjekt benutzen kann, um das zu verstehen. Anthropic kann natürlich schon Forschung machen an Claude. OpenAI kann Forschung machen an GPT. Aber wir können das nicht. Wir müssen das mehr oder weniger als Marketing abbuchen. Und jetzt hat die Schweiz dieses Modell geschaffen.
Wir haben ein Übungsobjekt eigentlich.
Wir haben jetzt quasi, ich sage dem immer die Fruchtfliege oder die Drosophila, die ist ja das Tier, das quasi aller Genetik zugrunde liegt. Es gäbe keine moderne Genetik ohne diese Fruchtfliege, weil wir dieses standardisierte, in Anführungszeichen, Objekt hatten. Und das ist jetzt quasi Apertus für die KI-Forschung. Und das ist schon extrem wichtig auch, das darf man nicht ganz vergessen.
Okay, also so ein bisschen wie die Schule, um die Galaxie zu verstehen, da konnte man so drehen, was sich alles um die Sonne dreht und so, dass man mal versteht, um was es geht.
Ja, und versteht, wieso dass diese Dinge eben entscheiden, wie sie es tun. Also ich bin überzeugt, wir werden auf dieses Modell zurückschauen als eine Basis von etwas, das dann wahrscheinlich zuerst mal europäisch und dann vielleicht später auch weltweit wirklich recht groß werden kann, wo man dann vielleicht sagen kann, das alles hat angefangen mit Apertus.
Okay, Apertus ist also noch kein Flop, sondern braucht einfach ein bisschen länger.
Ja, also ich meine, alle diese Modelle, wir reden hier von Entwicklungen, die Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dauern werden. Wir sind ja erst am Anfang, ich sage immer, wir sind in der MS-DOS-Phase der KI.
Ja, ich meine, gewisse Schweizer Anbieter, IT-Anbieter, sieht man ja, die nutzen dann eben keine Schweizer Lösungen, sondern zum Beispiel die Cloud-Firma Informaniac, die nutzt die chinesische KI mit den entsprechenden Nebenwirkungen wie Fake News zum Tiananmen-Massaker. Das wirft ja die Frage nach den Wertvorstellungen auf, die hinter den KI-Systemen stehen, also den Werten von einer Handvoll Ländern und Technomilliardären. Glauben Sie an eine Regulierung von Ethik und Machtkonzentration oder soll der Markt entscheiden?
Ja, ich habe beides. Also die Frage hier ist ja immer, wo finden wir uns in diesem Spektrum? Wo ist die gute Balance? Ich glaube, letztendlich zu einem großen Teil denke ich schon, dass der Markt vieles entscheiden wird. Wer will schon Modelle benutzen, wo man davon ausgehen muss, dass es halt in vielen Edge-Cases einfach nicht funktioniert, weil da irgendwie eine Beleidigung von Xi Jinping drin ist.
Also das, keine Regulierung.
Das kann man, das ist dann einfach marketingtechnisch schon sehr schwierig zu verkaufen. Und wenn dann ein ähnliches Modell kommt, das genauso stark ist, aber nicht so brainwashed wurde, dann wird der Markt natürlich schon auf diese Dinge umschwenken. Heute kann er das nicht, weil die Chinesen die einzigen sind, die solche Modelle von solcher Stärke, also auf diesem Niveau, auch wirklich öffentlich veröffentlichen. Und deshalb muss man quasi die chinesischen Modelle wählen. Aber das wird sich, denke ich, langfristig auch ändern. Wie will man sowas regulieren? Es gibt ja schon gewisse Regulationen bezüglich Impersonation oder Fake News. Ich meine, gewisse Dinge darf man ja eh schon nicht tun. Und ich finde es viel interessanter, diese Dinge wirklich zu regulieren auf eine technologieneutrale Art und Weise, als jetzt den Modellen vorzuschreiben, was sie über die chinesische Revolution sagen dürfen.
Ich meine, der Markt will es regeln. Da ist natürlich auch viel PR dann immer drin, wenn der Markt im Spiel ist. Ist es zum Beispiel ernst zu nehmen, wenn eine Firma wie Anthropic aus ethischen und sicherheitsrelevanten Gründen einen Auftrag des Pentagons ablehnt, also des Kriegsministeriums, wie es sich neuerdings nennt?
Also ich glaube, zu 5% ja. Es ist schon so, dass Anthropic wirklich von den Gründern her schon ein bisschen eine andere DNA hat als OpenAI. Aber vieles ist dann natürlich Marketing, das muss man schon sehen. Und ich meine, Anthropic war ja schon sehr früh da in diesen Systemen drin. Man hat dann einfach irgendwann mal gesagt, Moment mal, hier ist eine Linie, die wir nicht überschreiten wollen. Und dann kam so ein gewisses Showdown und es war auch eine gute Diskussion. Aber vieles ist dann danach Marketing, zum Beispiel diese Geschichte mit diesem Mythos-Modell. Das ist geniales Marketing, oder? Weil damals
wie Mythos alle Cyber-Security-Walls knacken wird?
Genau, genau. Ich meine, auch wenn es das kann, also finde ich ja gut, weil dann, das heißt ja effektiv, dass es diese ganzen Löcher gibt und jetzt dank KI
kann man auch eine Gegenwehr aufbauen.
Genau, finden wir die endlich. Aber dieses, unser Modell ist zu stark, um es zu releasen, oder? Das ist eigentlich immer Marketing, weil 2 Wochen später kam ja dann effektiv ein anderes Modell von OpenAI, das war genauso gut mit diesen Lücken und das war öffentlich und ja, die Welt steht immer noch.
Ja, genau. PR ist doch immer die halbe Miete. Ich meine, Sie haben es richtig gesagt, OpenAI von Sam Altman ist ethisch anders drauf, hat ja den Auftrag dann angenommen vom Pentagon. Die Ethik bleibt ein großes Thema auf die Akzeptanz natürlich der Technologie. Kürzlich trafen sich verschiedene KI-Firmen mit Kirchenvertretern in New York, um darüber zu diskutieren, wie man die KI mit Religion moralischer machen kann. Auch nur PR oder ein schlauer Ansatz?
Also ich meine, ich finde es eigentlich relativ gut, dass sich hier die Kirche versucht zu integrieren und sich diesen Entwicklungen nicht zu entziehen. Ich habe diesen Bericht, wenn man das so sagen darf, ein bisschen gelesen, also nicht jetzt alles, aber gewisse Teile. Und da muss man sagen, okay, das reflektiert ein relativ tiefes Verständnis und dass sich da eben wichtige philosophische Fragen auftun. Und moralische, für die Kirche einer von vielen Institutionen ist, die sich damit beschäftigt, finde ich eigentlich wirklich begrüßenswert.
Und glauben Sie, das kann man einbauen in die Systeme? Am Schluss ist es ja die Frage, können wir diese KI-Systeme, die entscheiden so kalt etc., können wir da Wertvorstellungen und Moral implementieren? Das ist ja so ein bisschen die vielleicht naive Vorstellung.
Also kann man schon. Ich meine, das wird natürlich nicht von der Kirche kommen, aber es gibt schon erste Forschungsansätze, wo man sagt, und auch da, oder, das kann man dann mit Apertus zum Beispiel zeigen, dass man, wenn man zum Beispiel die Dokumente, alle Daten, alle Dokumente, auf denen diese Modelle trainiert werden, wenn man da schon früh hingeht vor dem Training und diese Dokumente ein bisschen anpasst und gewisse moralische Guidelines damit reingibt, dass es dann viel schwieriger wird, für diese Modelle zu brechen oder in ihren Charakter zu brechen. Dann kann man sich natürlich auch fragen, ja gut, ist das dann ethisch und moralisch? Dann man schraubt ja dann quasi an den Grunddokumenten rum, geht man dann nicht quasi an der Wahrheit, also zumindest an der historischen Fakten herumschrauben. Das sind alles diese schwierigen Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Aber auch da, wenn wir das völlig nur OpenAI und Anthropic überlassen, dann tun wir halt einfach, was die gut finden und nicht unbedingt, was wir gut finden.
Sie haben ja vorher schon den Bericht vom Papst erwähnt, also diese Enzyklika, die er kürzlich veröffentlicht hat. Da geht es ja darum, dass die technologische Revolution das Menschsein in Frage stellt oder noch nie so in Frage gestellt hat wie heute. Für den Papst ist es gar eine fundamentale Zukunftsfrage der Menschheit. Fehlbarkeit im christlichen Sinne, bedroht von maschinellen Streben nach Perfektion. Übertreibt er?
Ja, ich glaube, dass auch da ist natürlich
auch das Marketing vom Vatikan.
Also nicht, ich meine, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es ist, wenn man Papst ist und wie man dann wirklich noch einigermaßen neutral sich
man
ausdrücken kann.
Viel Wein.
Weil man weiß, dass irgendwie jedes Wort wirklich extrem auf die Waage gelegt wird. Also ich denke, nochmals, wenn man das Dokument liest, muss man sagen, okay, hier hat jemand seine Arbeit getan und wenn ich das richtig verstehe, es ist auch erst der Beginn einer Arbeit. Hier wurde nicht versucht, irgendwie eine Meinung aufzudrücken, sondern zu sagen, okay, sprechen wir doch mit den Leuten, die effektiv diese Modelle bauen und dann lass uns darüber reflektieren. Und das ist jetzt sicher ein Prozess, der weitergehen wird.
Hm. Meine, diese philosophischen Fragen sind noch ziemlich diffus. Was gar nicht diffus ist, dass ist natürlich die Feststellung, dass am Ende geht es einfach um das ganz große Geschäft oder vielleicht um das größte Geschäft in der Menschheitsgeschichte. Die Bewertungen gehen in die Billionen. Wenn Sie sich das Feld heute so anschauen, wer wird am Ende das Rennen machen, USA oder China?
Ja, das ist die große Frage und das hängt natürlich auch von viel mehr als nur KI ab, weil wenn eines dieser Länder zum Beispiel schrecklicherweise in einen Krieg verwickelt werden sollte, was man ja nicht ganz von der Hand weisen kann, dann sind da ganz andere wieder ökonomische Aspekte viel wichtiger als was jetzt die KI genau macht. Im Moment muss man natürlich schon sagen, auch hier geschichtlich, die USA hier irgendwie nicht ernst zu nehmen, wäre wahrscheinlich ein schwerwiegender Fehler. Wie China das wirklich machen kann, mit diesem Fünfjahresplan in einer solchen Zeit, das ist ein bisschen eine offene Frage.
Aber Sie haben ja was Interessantes vorher gesagt, dass die chinesischen Modelle die einzigen seien, mit denen man arbeiten kann. Oder die
wenn sie offen, weil sie
wenn
offen,
sie offen sind,
sind, ja.
Weil sie offen sind. Also das ist ja fast schon ein bisschen wie Softpower. Wir verteilen so ein bisschen unser KI-Know-how über die Welt und dann ist es ein chinesischer Standard, in Anführungszeichen.
Sehr. Und was China natürlich auch sehr schlau macht, ist, sie haben wahnsinnig investiert in Infrastruktur, insbesondere Energie. Und wenn natürlich dann bei den Amerikanern und bei uns eines Tages der Strom sehr, sehr teuer wird und damit auch die Tokens, also sprich die Intelligenz, der Preis pro Intelligenz quasi, und in China kann man es dann zu einem Drittelpreis haben, dann nehme ich vielleicht auch die Xi Jinping-Geschichte in Kauf. Und da wird es dann eben gefährlich und da sagt man sich, wieso hat man eigentlich nichts gemacht damals? Da muss man eben jetzt quasi die Leitplanken setzen und die Investitionen machen.
Ich meine, die Entwicklung verläuft extrem schnell, oder? Wenn Sie eine Prognose wagen, wie nahe wird die Technologie dem Menschen noch kommen? Kann KI eines Tages ein Gewissen ersetzen, eine moralische Urteilskraft haben, emotionale Hingabe, gar ein Bewusstsein entwickeln? Ist das möglich?
Also das ist natürlich eine hochphilosophische Frage, weil die Frage mit dem Bewusstsein, die ich zum Beispiel eigentlich die interessanteste finde, ist effektiv sehr schwierig, oder schon bei Tieren. Es gibt Leute, die sagen, Pflanzen haben Bewusstsein. Es gibt immer mehr Leute, die sich, auch Wissenschaftler, die sich der Theorie hingeben, dass überhaupt Materie hat Bewusstsein, einfach vielleicht unterschiedliche Stufen, unterschiedliche Komplexität von Materie hat unterschiedliche Komplexität von Bewusstsein. Selbst unter Menschen gibt es ja dieses berühmte Gedankenexperiment, wo ich sagen kann, ja gut, ich weiß, dass ich bewusst bin, mir meiner selbst, aber sind Sie es? Ich weiß es nicht, Sie sagen es mir, aber Sie könnten ja auch im Prinzip ein Roboter sein, einfach ein gut gebauter, der einfach sagt, ja, ich habe Bewusstsein. Also wir kommen da schnell an die Grenzen, an unser Verständnis. Was machen wir, wenn uns ein Computer eines Tages sagt, ich habe Bewusstsein? Werden wir das ernst nehmen? Das sind effektiv Fragen, mit denen
wir... Weil die Menschen verlieben sich heute schon in den Roboter.
Die Menschen können sich natürlich über die Sprache sehr schnell manipulieren lassen. Und ich glaube, das ist sowohl die Gefahr wie auch die Stärke effektiv dieser Modelle. Die Sprache ist unser Protokoll. Und jetzt kommen plötzlich die Rechner, die vorher nur rechnen konnten. Und
vermenschlich, damit, sie sind plötzlich total vermenschlich.
Genau, sie können quasi jetzt mit unseren Protokollen sprechen.
Jeder Roboter kommt nur mit zwei Augen daher, oder?
Genau, und das wird natürlich schon Effekte haben. Aber das heißt deswegen nicht, dass sie ein Bewusstsein oder eine Urteilskraft haben.
Ist die allmächtige Superintelligenz Science Fiction?
Sie ist im Moment sicher im Moment mehr Fiction als Science. Und was heißt schon allmächtig? Dass es eines Tages eine Intelligenz, eine maschinelle Intelligenz geben könnte, die so gut ist wie unsere, beziehungsweise auch noch besser, das ist eine Hypothese. Ich glaube, die menschliche Intelligenz zu reproduzieren, denke ich, wird eines Tages möglich sein. Eine noch höhere ist eine gute Frage. Ich will jetzt hier nicht irgendwie Human Exceptionalism machen und sagen, wir sind die Besten, die es je gab. Aber es ist halt einfach so, dass die Natur in den letzten 4 Milliarden es noch nicht geschafft hat, etwas 10-mal intelligenteres zu machen als wir. Und deshalb ist es nicht unbedingt klar, ob es da vielleicht gewisse theoretische, physikalische, technologische Limiten gibt. Das werden wir einfach sehen müssen.
Zum zumindest muss man die Science-Fiction-Filme ernst nehmen. Ich kann mich erinnern an meinen Lieblings-Science-Fiction-Film. Dark Star habe ich als Jugendliche geguckt. Und da denkt eine Bombe selber, also es ist ein Raumschiff, das fliegt einfach durchs Weltall und muss irgendwelche Meteoriten zerstören, damit die nicht auf die Erde knallen. Und die Bombe redet mit sich selber und wird sie gefragt, ob sie überhaupt wisse, dass sie existiere, woher sie das wisse. Und am Schluss sagt sie, ich werde Licht oder es werde Licht. Und das Raumschiff und die Bombe waren weg. Gibt es in Ihrem Leben eigentlich auch noch eine analoge Leidenschaft?
Ja, sehr. Also ich meine, eben, Sie haben es erwähnt, der Wein, insbesondere der meiner Frau, aber nicht nur.
Und, Sie klingen auch mal fremd.
Da, ja, natürlich. Die Musik nach wie vor, meine wahre Liebe, meine erste Liebe. Ich habe ein Baby Grand zu Hause, das spiele ich mindestens eine Stunde jeden Tag und ich würde es eigentlich gern noch viel länger machen, aber das ist etwas, was ich nie abgeben würde. Auch wenn eine Maschine das besser kann, interessiert mich doch nicht. Ich will ja das Ding spielen und das fühlen und das ist ja das Entscheidende. Und dann, ja, eben, ich bin Biologe, ich habe Botanik und Zoologie nicht aus wirtschaftlichen Gründen studiert, sondern weil ich die Natur etwas Geniales finde.
Und Sie füttern Ihr Aquarium da zu Hause?
Ich habe kein Aquarium, nein, aber ich habe jetzt zwei neue kleine Bengal-Katzen, die halten mich auf dem Trab.
Digital Detox ist ja gerade der letzte Schrei, sogenannte dumme Handys, Dump-Handys ohne Internetzugang, sind laut New York Times das neue Statussymbol. Würden Sie sich so etwas kaufen?
Vielleicht mal zum Ausprobieren, aber auch da, ich meine, es ist ja wie mit der KI, natürlich sagen wir alle, was macht das mit uns, und wir sehen jetzt effektiv bei den Mobile Phones die schlechten Effekte, die es auch hat, aber wirklich weggeben würde es dann doch niemand wollen, weil es ist dann schon eben schon zu praktisch.
Sperren Sie Ihren Kindern Social Media Zeit?
Ja, bis 16 haben wir Social Media radikal gesperrt, also der Sohn, der hat das jetzt.
Die bis Tochter, 16 die hat das haben nicht. Sie radikal gesperrt?
Ja.
Dann war er einfach lonely in der Schule, der Einzige, der keine Ahnung hatte von Insta, oder wie?
Nein, ganz im Gegenteil. Also es war lustig, das sind viele Eltern zu uns gekommen und haben uns bedankt, weil die konnten es dann ihren Kindern sperren, weil sie gesagt haben, schau mal, der Salaté macht das auch.
Hey,
und
der Sohn vom Professor,
und der ist wenn ja der Professor, das nicht, genau.
Der weiß alles.
Und nein, der weiß nicht alles, aber das war natürlich ein gutes Argument für die. Und heute ist es ja wirklich schon fast schon normal. Und es wird ja jetzt mittlerweile von verschiedenen Ländern gefordert. Ich würde nicht unbedingt ein Verbot fordern, aber ich würde doch, ich meine, Eltern sollen am Schluss machen, was sie wollen. Das haben wir auch gemacht. Aber ich würde mir doch überlegen, einem 13-Jährigen sowas wie TikTok in die Hände zu geben, ohne Limiten, fände ich schon ein bisschen schwierig. Man sagt ja immer, ja, Medienkompetenz. Ja gut, ich gebe Ihnen ja auch nicht den Wein in die Hände mit 13 und sage, man muss Alkoholkompetenz lernen. Irgendwann schon, aber alles zu seiner Zeit. Und Social Media kann auch noch bis 16 warten.
Ja, genau. Und das kann ziemlich gefährlich sein. Wir haben mal in der Zeitung einen Test gemacht, wie schnell wir auf TikTok in einer Dschihad-Terroristen-Gruppe drin sind. Es ging also nicht allzu lang mit den richtigen Surfverhalten und den Algorithmus trainieren. Es ist nicht ohne. Womit wir bei der letzten Frage wären, was ist Ihr größter Traum, den Sie noch verwirklichen wollen?
Mein größter Traum, also ich würde nach wie vor wahnsinnig gerne auf wirklich längere Reisen gehen. Das ist nach wie vor mein größter Traum. Ich habe es einmal, konnte ich es machen, nach dem Doktorat waren wir 6 Monate auf Reisen. Und das war enorm spannend, auch langweilig teilweise, interessanterweise. Aber da wirklich nochmals jetzt mit halt 25 oder bald dann 30 Jahren Distanz nochmal zu sagen, okay, ich lasse hier mal alles fallen und ich gehe jetzt 2 Jahre und komme dann wieder zurück. Das würde ich sehr bedauern, wenn morgen mir jemand eine Diagnose geben würde, dass ich das aus gesundheitlichen Gründen nicht machen könnte. Das ist immer so ein bisschen die Frage, was würde man noch bedauern, wenn man mal dann wirklich sehr ernsthaft mit der Sterblichkeit konfrontiert ist.
Darum mach es heute und nicht morgen.
Ich habe nicht vieles, das ich bedauern, aber das würde ich doch sagen, ach, das würde ich jetzt doch noch gerne machen.
Das ist auch das, was die KI nie können wird.
Nein.
Herr Salaté, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bin ich für eine positive Bewertung dieses Podcasts ewig verbunden. Als Anreiz schenke ich Ihnen einen Rabatt von 30% auf ein Abo der NZZ am Sonntag. Das Angebot finden Sie unter go.nzz.ch/podcast. Für alle, die weiterdenken und besser leben wollen.